Ihr Lieben, wir denken heute mal über ein sehr spannendes Thema nach innen und außen. Ein Thema, das mich im Grunde genommen so die letzten 20 Jahre doch sehr beschäftigt. Es gibt ja im Leben zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist so die Ebene, die wir sehen oder vielleicht sagen wir der Augenschein, so wie die Dinge aussehen. Das andere ist die Wahrheit, was wirklich da ist. Und in der berühmten Bergpredigt redet Jesus zu frommen Leuten, zu seinen Jüngern, und er wirft ihnen Folgendes vor. Er sagt, ihr nehmt oft nur das Erste wahr, also den Augenschein. Und ihr denkt, wenn das gut aussieht, wenn das gut rüberkommt, dann ist alles in Ordnung. Aber das, was ihr dabei vergesst, ist, dass Gott weiß, was wirklich wahr ist. Und Jesus kommt hier nicht einfach nur mit Kritik, sondern er begründet das auch. Das finde ich immer sehr interessant. Jesus, wenn er Kritik geübt hat, dann hat er diese Kritik auch begründet und er sagt, Gott sieht das Unsichtbare, das Herz an. Das hat für ihn die eigentliche Bedeutung. Auch wenn ihr es nicht seht, ist es doch faktisch da. Und weil das so ist, fangt an, diese Wirklichkeit auch ernst zu nehmen. Und Jesus gebraucht eine ganze Menge Beispiele, unter anderem ein Beispiel aus der Ehe, in dem er sagt, ihr spielt den Leuten eine heile Ehe vor und alle denken, ihr seid so ein Traumpaar und in Wirklichkeit träumt ihr von der Nachbarin und ihr schafft damit Fakten. Ihr denkt, das sieht keiner, das merkt keiner, aber für Gott sind das Fakten. Ihr seid untreu. Ob ihr es nun wirklich tut, oder ob ihr nur davon träumt. Macht euch bewusst, dass Gott nicht trennt zwischen dem, was ihr denkt und dem, was ihr tut. Und jetzt sind wir mittendrin im Thema Innen und Außen. Der Mensch hat ein Äußeres und der Mensch hat auch ein Inneres, das Herz. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von meinem allerersten Urlaub auf Mallorca. Und das Ein-Sterne-Hotel, in dem ich mit meinem Freund untergekommen bin, mehr konnten wir uns leider nicht leisten, warb mit einem ähnlichen Bild, wie ihr das hier vorne seht. Und ich dachte, wow, ein Stern und so ein Ausblick, fantastisch. Als wir dann dort ankamen und ich das Fenster öffnete, begegnete mir dieser Ausblick. Eine Betonwand, Kabel. Ich sah direkt in einen Innenhof hinein, dort spielten mehrere Kinder und es war richtig laut. Und ich habe so gedacht, okay, die Realität ist jetzt wirklich eine andere. Vielleicht kennt ihr die Serie Marienhof, diese Vorabend-Soap. Das ist ja auch etwas, was wir insgesamt so aus dem Film kennen. Da werden uns Dinge präsentiert, die sehen so schön aus. Und man denkt so vor dem Fernseher, Mann, was für eine tolle Häuserreihe, aber in Wirklichkeit ist es nur Fassade. In Wirklichkeit ist es gar nicht echt. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von einem Schaufenster aus Paris. Und dieses Bild kam mir in den Sinn, als ich an die Verabschiedung eines meiner Kollegen dachte. Nach 5, 6 Jahren wollte er weiterziehen und der Seniorpastor der Gemeinde, der hielt so eine kleine Laudatio auf seinen jüngeren Kollegen und er sagte Folgendes, du hattest weit mehr zu bieten, als man von außen sehen konnte. Dein Schaufenster sah bescheiden aus, aber wer dich näher kennenlernte, der war überrascht von dem, was in Wahrheit drin war. Und das ist bei mir so hängen geblieben, weil wir kennen das ja auch anders. Wir kennen so unglaublich viele kultivierte, intellektuelle, attraktive Leute. Und wenn man sie dann kennenlernt, dann stellt man fest, hey, da ist nicht immer so viel dahinter. Da ist nicht Ehrlichkeit, Eindeutigkeit, Charakter, reife Persönlichkeit und Tiefe, sondern Oberflächlichkeit und vielleicht auch so eine gewisse Langeweile, die diese Person ausstrahlt. Ich finde es interessant, wenn man in der Bibel recherchiert und nachschaut, dass es auch anders geht. Wir finden in der Bibel einen Mann namens Salomo, der natürlich auch ein bestechendes Außen hatte. Er war ein unglaublich einflussreicher König. Er war super gebildet. Jedes Rätsel, das ihm Leute brachten, konnte er lösen. Sein Grad an Allgemeinbildung überstieg alles, was man bis dahin kannte. Er hatte einen hervorragenden Hofstaat mit Ministern, die besonders auffielen durch eine tolle Kleidung. Er hatte viel zu bieten. Und es gab eine ausländische Königin, die Königin von Saba, die dieser Sache auf den Grund gehen wollte. Denn sie hatte gehört, dieser Mann hat nicht nur im Augenschein etwas zu bieten, also nach außen hin, sondern nach innen noch mehr. Sein Innen musste noch mehr strahlen als sein Außen. Und dann begibt sie sich auf diese Reise, will diesem König begegnen. Und wir finden in der Bibel 1. Könige 10, Vers 7, sozusagen ein Substrat, ein Resümee aus der Begegnung mit diesem König. Sie sagte zum König: Was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe, ist wirklich wahr. Ich wollte es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe. Nun, wovon war diese Königin von Saba begeistert? Sie war auch begeistert von all dem Außen. Aber das, wovon sie am meisten begeistert war, war Salomos Weisheit. Und ich weiß nicht, ob uns allen hier im Raum bewusst ist, was Weisheit bedeutet. Weisheit ist nicht gleichzusetzen mit, jemand hat ganz viel Wissen. Weisheit ist auch nicht in Zusammenhang zu bringen mit, ich bin einfach nur klug und ich bin fähig, Denkbewegungen zu absolvieren, die kein Mensch so schafft oder hat zu tun mit einer besonderen Weltanschauung. Weisheit ist mehr als Wissen. Weisheit bedeutet im Grunde genommen, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, dass du das, was du in deinem Kopf hast, auch auf die Straße kriegst, dass du weißt, wie du aus einer Krise wieder herausfinden kannst, dass du weißt, wie du gute Entscheidungen treffen kannst, dass du weißt, was du tust, wenn du Probleme hast. Mal ein paar Beispiele. Josef, der diesen Traum hatte, es werden 7 fette Jahre kommen und 7 magere Jahre, ließ in den 7 fetten Jahren was bauen? Speicher. Damit in den 7 mageren Jahren eine Möglichkeit vorhanden war, auf Getreide zurückzugreifen. Das war weise. Jethro, der Schwiegervater von Mose, sagte ihm einmal, als die ganzen Aufgaben ihm über den Kopf wuchsen, vielleicht geht es dir heute Morgen ähnlich, einfach zu viele Aufgaben, zu viele To-Dos. Und Jethro sagt, du musst delegieren. Und delegieren kann sehr weise sein. In der Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass die Ältesten eigentlich nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft kamen, nämlich zu beten und die Gemeinde geistlich zu versorgen und strategisch nach vorne zu bringen. Sie haben sich im Alltagsgeschäft regelrecht verloren, aber die Idee ist entstanden, wir brauchen Diakone, wir brauchen Menschen, die sich um die praktischen Dinge kümmern. Das ist weise. Ich möchte euch einmal fragen, vor welchem Menschentypus hast du den größten Respekt? Und ich gebe zu, wenn ihr mich als 11- oder 12-jährigen Jungen gefragt hättet, dann hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ich möchte einmal der berühmteste Cowboy werden. Oder vielleicht Astronaut. Vielleicht auch Schauspieler, wenn es gar nicht anders geht, Präsident. Es gibt ein Institut, das IMAS-Institut, das hat es sich zur Aufgabe gemacht, einmal Tausende von Menschen zu befragen. Vor welchem Typus hast du den größten Respekt? Sind es Sportler? Sind es Gelehrte? Sind es Wissenschaftler? Sind es YouTube-Blogger, die jeden Tag verrückte Einträge machen? Und die Antwort war im Grunde genommen sehr erstaunlich. Die Antwort war Menschen, die in selbstloser Weise anderen helfen. Menschen, die ein schweres Schicksal in Würde meistern. Und das hat auch sehr viel mit Weisheit zu tun. Kennt ihr das Geheimnis von Effektivität in der Bibel? Dass unser Innen strahlt. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus nicht einen einzigen Flyer gedruckt hat? Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus keine 1000 Einträge bei Facebook oder Instagram gepostet hat, keine eigene Homepage hatte, noch nicht einmal einen Drucker zu Hause? Und trotzdem hat er in den 3,5 Jahren, wo er besonders aktiv war, das Fundament gelegt für die Veränderung, für die Transformation einer ganzen Welt. Warum? Weil Jesus nicht nur auf Performance nach außen Wert gelegt hat, sondern sein Innen war unglaublich attraktiv. Es gibt ein Buch, das ich euch allen ans Herz lege, es einmal zu lesen. Das trägt den Titel Glaubensriesen und Seelenzwerge. Sehr inspirierend. Und der Autor stellt in diesem Buch eine These auf. Er sagt, dass sich viele Christen in unserer Zeit so in Anführungsstrichen für Glaubensriesen halten. In der Weise, dass sie nämlich sagen, naja, also ich bin ja christlich sozialisiert, ich bete, ich gehe regelmäßig in einen christlichen Gottesdienst, ich bin ja bekehrt, ich gehöre zu den Guten. Aber es gibt so viele Christen, die leiden seit 20 Jahren unter den gleichen Ängsten oder inneren Verletzungen oder negativen, destruktiven Charakterzügen, die sich einfach nicht verändern. Bei vielen hat der Glaube tiefe Wunden und schlechte Verhaltensmuster noch gar nicht berührt. Und dabei zielt der Glaube auf Wesensveränderung. Dabei zielt der Glaube darauf, dass der Geist Gottes uns verändert, dass wir an unseren destruktiven Verhaltensweisen arbeiten und zum Beispiel liebevoller werden. Im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22, da steht, dass die Frucht des Geistes, und jetzt kommen so ein paar Adjektive, Liebe ist, Freude, Friede, Geduld. Und manchmal, vielleicht geht es euch ähnlich, manchmal frage ich mich, wo ist eigentlich diese Freude, die sich zeigt in einer überschwänglichen Lebensfreude bei Christen? Wo wird denn diese Geduld sichtbar, die sich darin zeigt, dass jemand nicht aufgibt und die Brocken hinschmeißt, sondern sagt, mit Gottes Hilfe werde ich auch dieses Tal durchschreiten in der Kraft seiner Stärke? Wo ist die Liebe, die sich darin zeigt, dass Christen eine unbändige Zuneigung haben zu anderen Menschen? Es gibt einen Kaiser, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, hat so in den ersten 1 oder 2 Jahrhunderten gelebt. Und er hat einmal Folgendes gesagt, also ein Mann, der so derart gegen Christen, gegen Gott war. Und er sagte einmal, es ist ja schon schlimm genug, dass die Christen sich um die Not, die da ist, kümmern. Aber dass einer bereit ist, für den anderen zu sterben, das übertrifft alles, was ich mir in meinem Verstand vorstellen kann. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das mich immer wieder herausfordert, das Bild des Eisberges. Wir sind oft in unserem Leben darauf aus, uns mit der Spitze des Eisbergs zu beschäftigen. Wir sehen unsere Performance und die Performance von anderen, wir sehen das Engagement in der Gemeinde, ehrenamtliche Arbeit, wir sehen Taten, Beziehungen, berufliche und private Erfolge, unsere Wünsche und Ideale, aber so vieles liegt unter der Oberfläche. Und wisst ihr, was bei diesem Eisberg unter der Oberfläche liegt? Ich bin immer wieder beeindruckt. 89%. Das, was wir also gar nicht sehen, diese ganze Kraft und Stärke, seine Stabilität, die Fähigkeit zu treiben, seine Beweglichkeit, seine Existenz befindet sich unter Wasser. Und das brachte mir so oder in mir die Frage hervor, sollten wir alle miteinander uns nicht viel mehr mit diesem Teil unserer Persönlichkeit beschäftigen, wenn wir dieses Bild mal übertragen, als mit dem, was man nach außen hin sieht? Aber die 89% unserer Persönlichkeit bleiben so oft unberührt. Und es gibt viele Menschen, die besuchen hunderte von Hauskreisen, Gottesdiensten, Konferenzen. Und der Kern ihrer Persönlichkeit, die 89%, werden im Grunde genommen nie wirklich berührt. Es passiert nie, dass die Worte aus der Bibel dich vehement treffen und aufwirbeln. Es passiert nie, dass wirklich etwas geschieht, du auf die Knie gehst, Gott erkennst und einen anderen Weg einschlägst. Nun kannst du dir die Frage stellen, innen und außen, steht das denn wirklich so in der Bibel, dass das Innen wichtiger ist? Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Gott sieht das Herz an und nicht nur das Äußere. Und im Sprüchebuch Kapitel 4, Vers 23, einer meiner Lieblingsverse, mehr als alles andere, pass auf dein Herz auf dein Innen, denn daraus quillt das Leben. Ich habe so gedacht, warum ist das eigentlich so schwierig, sich mit den 89% zu beschäftigen? Warum ist es so schwer, sich mit dem Innenleben, mit dem, wer ich wirklich bin, auseinanderzusetzen? Und ich dachte, das fängt im Grunde genommen ja schon so als Jugendlicher an. Du bist 17, 18, bei mir war das zumindest so. Hey, ich muss jetzt erstmal einen guten Schulabschluss machen. Danach muss ich studieren, dann brauche ich einen guten Job, dann muss ich Karriere machen, dann brauche ich ein Haus, dann brauche ich auch noch Familie. Und dann bist du 45, hast Kinder, hast auch keine Zeit mehr, bist irgendwann 80 und dann sagst du ganz unverblümt, also jetzt mit 80 beschäftige ich mich auch nicht mehr mit dem Innen. Also jetzt habe ich es so lange nicht gemacht, jetzt mache ich es auch nicht. Jesus, und das sollten wir niemals vergessen, Jesus hat Menschen immer wieder herausgefordert. Er hat Menschen immer wieder aus der Bequemlichkeit ihrer Komfortzone herausgerufen. Und Jesus, wenn wir das so lesen in den Evangelien, wie oft er gesagt hat, ihr wascht eure Hände, ihr passt darauf auf, dass alle Gebote eingehalten werden, aber euer Innen, euer Herz, darum kümmert ihr euch nicht. Und den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt er sogar an einer Stelle, was euer Innen angeht, seid ihr im Grunde genommen wie Gräber. Warum ist es noch so schwer, sich mit dem Innen auseinanderzusetzen? Also mal ganz ehrlich, kein Mensch steht morgens auf und sagt, hey, ich trinke jetzt einen Kaffee und dann werde ich oberflächlich leben. Das macht kein Mensch. Kein Mensch. Also was ist der Grund, warum es uns oft so schwer fällt, uns mit unserem Innenleben auseinanderzusetzen? Nun, ein paar Dinge liegen auf der Hand. Vielleicht ist das Leben wirklich sehr stressig geworden. Zeit, all das spielt eine Rolle. Die Bibel spricht aber immer wieder auch von Disteln und Dornen. Es gibt ja, also für alle Gartenfreunde jetzt mal, es gibt ja Dinge, die wachsen im Garten. Du pflegst sie nicht, du willst sie nicht, du kümmerst dich nicht um sie, aber es wächst trotzdem. Zum Beispiel Disteln und Dornen. Und Jesus hat auch dazu etwas gesagt in dem Gleichnis vom vierfachen Acker. Wieder andere Körner fielen in Dorngestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Samen, der in das Dorngestrüpp fällt, sie hören zwar die Botschaft, aber sie verlieren sich in ihren Alltagssorgen, lassen sich vom Reichtum verführen und leben nur für ihre Wünsche. Also Jesus spricht hier davon, dass diese gute Saat Gottes Worte ausgestreut werden. Und das betrifft jetzt ja nicht nur die Leute, die so auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen, sondern letztlich ist das so ein Aggregatzustand unseres Herzens. Und Jesus spricht hier von Disteln und Dornen. Und was ist das genau? Alltagssorgen. Vom Reichtum verführen lassen. Wünsche. Und all diese Dinge, das ist mir wichtig, diese Dinge sind nicht per se sündig oder per se schlecht. Aber diese Dinge können unser Leben ersticken. Ich habe so gedacht bei dem Thema Alltagssorgen, also was hat jemand, der so zwischen 40 und 50 ist, für Alltagssorgen? Ja, also ich denke daran, Waschmaschine kaputt gegangen, 2 Wochen später, der Trockner, die Kinder kommen nach Hause, haben Probleme in der Schule und du denkst, oh wow, das reicht. Und diese Alltagssorgen, von denen ich spreche, werden die mehr im Leben oder werden die weniger? Ich weiß nicht, vielleicht ticke ich anders. Ich habe den Eindruck, ich habe mit 20 unbeschwerter gelebt. Es kommt immer mehr mit dazu. auch vielleicht Streitigkeiten, schwierige Beziehungen, all das häuft sich an auf dein Konto und das Leben wird irgendwie komplizierter, schwieriger. Vom Reichtum verführen. Keine Ahnung, ihr könnt mal drüber nachdenken, ob je älter ihr werdet, Geld eine immer größere Rolle spielt. Ist es so? Vielleicht. Vielleicht möchte man im Alter, das habe ich jetzt übrigens in einer Studie gelesen, viele ältere Menschen haben einen ganz großen Wunsch, fit zu bleiben, das ist legitim, aber 75% der Deutschen haben den Wunsch, dass sie ihren Lebensstandard halten können oder vielleicht sogar noch ein bisschen draufsetzen können. Wünsche. Ist es nicht auch so, dass je älter du wirst, vielleicht nicht bei allen, aber dass die Anzahl deiner Wünsche nicht sich reduziert, sondern sich immer weiter vergrößert. Und Jesus sagt, diese Dinge sind alle nicht schlecht, nicht per se sündig, aber sie können dein Leben ersticken. Wie kultiviere ich ein Innen? Das ist ja im Grunde genommen die ganz entscheidende Frage. Und ich möchte nicht lange mit euch darüber nachdenken, warum das alles so schwierig ist, sondern die Frage, die relevant ist, ist, wie funktioniert es denn? Wie kultiviere ich ein Innen? Wie kultiviere ich eine tiefe Persönlichkeit? Wie docke ich an mein Herz und erfahre Veränderung? Und ich möchte euch dazu einen Vers vorlesen, der für mich auch so zu den Top-Bibelversen gehört, die bei mir immer wieder präsent sind. Matthäus 11, die Verse 28 bis 29. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich möchte euch jetzt einmal etwas fragen und ihr braucht nicht antworten und ihr braucht euch auch nichts zu melden. Aber ich möchte, dass jeder für sich das mal so im Herzen versucht klarzukriegen. Die erste Frage, wer empfindet von euch Freude und Zuversicht im Leben mit Jesus? Wer empfindet, dass das, was er sagt, also sein Joch, dass das wirklich sanft und leicht ist? Wer empfindet dieses befreite Leben und diese Schönheit des Glaubens? Also, dass du im Grunde genommen morgens aufstehst und sagst, wieder ein Tag, wo ich mit Jesus unterwegs sein kann. Wer empfindet dieses Ausgelaugtsein, fertig zu sein, leer zu sein? Wer redet ständig von Auszeit? Das Joch ist nicht leicht, es ist schwer, es ist sogar manchmal eine Last. Am Sonntag rede ich über Liebe und Vergebung und am Montag, wenn ich alleine bin, dann fluche ich und am darauffolgenden Sonntag sitze ich wieder einmal mit einem schlechten Gewissen in der Gemeinde. Bei wem ist das eher Realität? Ich glaube, dass wir alle mit einer Illusion aufräumen müssen. Ich habe früher gedacht, und die Bibel spricht ja sehr drastisch davon, dass wenn du zum Glauben kommst, wenn du anfängst mit Jesus zu leben, dann wirst du wiedergeboren. Dann bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Und ich dachte so, hey, dann ist wirklich alles neu. Und vieles ist neu. Du bist reingewaschen von aller Schuld. Du bist freigesprochen. Gott ist nicht mehr dein Richter, sondern Gott ist dein Vater im Himmel. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern du bist ein Kind des Höchsten. Aber das andere ist, was wir nie vergessen dürfen, dass deine Vergangenheit, das, was dich über Jahre geprägt hat, dass das auch noch da ist. Deine negativen Verhaltensweisen, unter denen du vielleicht heute noch leidest, dass das nicht einfach verschwindet. Jesus greift hier auf ein Bild zu, ein Bild aus der Landwirtschaft, das ist so ein Joch. Und stellt euch dieses Joch vor, in das ein Ochse hineingesteckt wird. Schätzt mal, wie viel Zugkraft in Kilogramm ein Ochse hat. Nur mal so eine Schätzung. Wer traut sich? Oh, wer war das? 500 Kilogramm, exakt richtig. So, jetzt alle Mathematiker vor, wie viel Zugkraft entwickeln zwei Ochsen? 1000, weniger oder mehr? Was würdet ihr sagen? Das 3- bis 5-fache. Jesus gebraucht hier im Grunde genommen ein Bild wahrer Synergie. Also mit Jesus in einem Joch zu sein, muss eigentlich bedeuten, wow, da habe ich eine Hilfe und einen Beistand, der ist spürbar. Und auch wenn ich mit unsagbar schwerem Leid konfrontiert bin, ein Freund von mir hat in den letzten Tagen seinen 11-jährigen Sohn verloren. Und das braucht Jahre. Aber auch in dieser Phase kannst du den ungeheuren Beistand und den Frieden und eine neue Perspektive dieses Gottes erleben. Und in mir stieg so diese Frage auf, ziehen wir mit Jesus eigentlich in unserem Leben in die gleiche Richtung? Und das fängt ja schon damit an, wenn Jesus wirklich wichtig ist und er das selbst nie anders getan hat, als sich mehr mit dem Innen auseinanderzusetzen, machen wir das dann genauso. Ich habe so viele Männer in der Seelsorge gehabt, die kamen, du Thomas, ich habe in den letzten Jahren so viele Signale weggedrückt. Da hat Gott mir Hinweise gegeben, da haben Leute mir Hinweise gegeben, aber ich bin richtig gut darin geworden, diese Signale alle wieder wegzudrücken. Und vielleicht sind wir Christen auch gut darin geworden, eigentlich in die völlig andere Richtung zu ziehen. Und wenn Jesus in die Richtung zieht und wir in die andere, dann wird Christsein natürlich in der Folge unglaublich schwierig. Ich mache mal ein paar Beispiele. Es gibt Menschen, die sind unglaublich aktiv in der Gemeinde. Die übernehmen alle möglichen Aufgaben, besuchen christliche Seminare, lesen viel in der Bibel, aber manchmal, nicht immer, manchmal sind diese christlichen Aktivitäten der unbewusste Versuch, dem Schmerz zu entfliehen. Was für einem Schmerz? Dem Schmerz, sich mit den eigenen Brüchen des Lebens auseinanderzusetzen. Und es ist eine verdammt gute Strategie, einfach nur viel zu arbeiten und den realen und wichtigen Dingen aus dem Weg zu gehen. Als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt werden sollte und der Pharao das nicht zulassen wollte, weil es tolle Arbeitskräfte waren, wählt er eine unglaublich gemeine Strategie. Er lässt sie einfach mehr arbeiten. Wenn Menschen viel arbeiten, vergessen sie automatisch das Wichtigste, worum es im Leben wirklich geht. Das Zweite, wie du im Grunde genommen entgegengesetzt von Jesus das Joch ziehen kannst, ist, indem du viel in der Bibel liest und die ganzen Wahrheiten herausfilterst und sie gebrauchst, um anderen zu zeigen, was sie falsch machen, um andere Menschen zu beurteilen. Aber die Wahrheiten berühren niemals dein eigenes Leben. Und ich sage dir, die Wahrheiten Gottes sind für uns gedacht. Lass die Wahrheiten Gottes zu deinem Herzen sprechen und nicht unbedingt zu den Herzen anderer Menschen. Es gibt auch Leute, die reden manchmal nach außen hin so fromm, dass man innerlich zusammenzuckt und denkt, oh, das ist doch nicht unsere Sprache. Und manchmal ist es auch so ein Versuch, eine heile Welt aufzubauen, nur damit ich mich mit den eigenen Unzulänglichkeiten nicht auseinandersetzen muss. Ich hatte mal einen Freund, auch viele Jahre Christ, und der war unglaublich unbeliebt bei seinen Arbeitskollegen, weil er mit der Bibel unterm Arm in die Abteilung kam und jede Gelegenheit nutzte, um seinen Kollegen klarzumachen, dass die Art und Weise, wie sie leben, wie sie ohne Gott leben, völlig falsch ist. Und er stieg auf der Unbeliebtheitsskala in Sphären auf, von denen hat er selbst noch nicht einmal geträumt. Und wenn ich ihn gefragt habe, so selbstkritisch, du sag mal, gibt es nicht vielleicht eine andere Strategie? Dann kam meistens dieser Satz: Jeder, der tut, was Gott will, wird auf Widerstand stoßen. Und da war die Diskussion dann meistens zu Ende. Noch ein letztes Beispiel, wie wir in eine völlig andere Richtung ziehen können. Es gibt diesen schönen Vers in der Bibel: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wenn man diesen Vers aus dem Zusammenhang reißt, dann kann sehr schnell eine schräge Theologie entstehen, wo dann am Ende steht, je schlechter es dir geht und je mehr du leidest, umso mehr liebt dich Gott. Aber das, worum es in diesem Bibelvers geht, ist, du sollst deine destruktiven Verhaltensweisen, deine sündigen Verhaltensmuster, die sollst du verleugnen. Da sollst du sagen, so will ich nicht leben, aber das, was Gott an Fähigkeiten, an Talenten, vielleicht auch an wunderbaren Ticks in dein Leben hineingelegt hat, das sollst du lieben und achten und wertschätzen. Und gerade in der älteren Generation beobachte ich viele Menschen, die sich manchmal nicht trauen, sich zu freuen, weil dieser Grundsatz, dieser Bibelvers im Hintergrund steht. Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist, lernt von mir. Als ich 18, 19 Jahre alt war, habe ich mir sehr ernsthaft und sehr lange die Frage gestellt, wie soll ich leben? Wie sieht Leben aus? Was sind die Schwerpunkte? Worauf kommt es im Leben denn wirklich an? Geht es darum, viel Geld zu verdienen? Geht es darum, dass die Kinder immer noch mehr haben, als ich gehabt hatte? Was ist die Ausrichtung für mein Leben? Und Jesus sagt, lernt von mir. Und was sollen wir lernen? Sanftmut und Demut. Und jetzt fängt es an. Normalerweise wollen die Menschen von den starken und erfolgreichen Menschen lernen. Und Jesus verspricht uns nicht Erfolg oder Geld oder Berühmtheit. Jesus lädt uns ein, seine Sanftmut und seine Demut zu lernen. Wisst ihr, das, was mein Leben am dringendsten braucht, ist Sanftmut und Demut. Ich erzähle euch mal ein kleines Beispiel. In der letzten Woche war ich 24 Stunden allein zu Hause mit meinen Kindern. Nur für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben 4 Kinder. Und an dem ersten Morgen, meine Frau nicht da, es dauerte keine 15 Minuten, da kam meine Tochter zu mir und sagte, Papi, du bist heute echt so unentspannt. Weitere 10 Minuten später kam mein Sohn, hatte Tränen in den Augen und ich dachte, oh Thomas, was tust du? Das, worunter mein Leben am meisten leidet, ist ein Mangel an Sanftmut und Demut. Und Jesus lädt uns ein, das zu lernen. Über Mose lesen wir, dass er der demütigste Mensch auf Erden war. Und dabei war er mit 40 noch sehr impulsiv, als er einen Soldaten zusammenschlug. Aber danach schlossen sich 40 Jahre an im Lande Midian, 40 Jahre Charakterschule Gottes. 40 Jahre, in denen er lernte, sanftmütig und demütig zu sein. Wisst ihr, und ich habe so einen Wunsch für mich und für uns alle. Vielleicht fragst du dich auch, was ist eigentlich die Richtung im Leben? Geht es darum, auf Erfolg aus zu sein? Geht es darum, dass jeder seine Eigentumswohnung hat? Ich glaube, es geht darum, dass wir von Jesus lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Und das wird unsere Kinder prägen. Das wird unsere Kinder beeindrucken. Und das wird uns in die Lage versetzen, so zu leben, wie Jesus auch gelebt hat. Er war ein Mensch voller Sanftmut und Demut. Und das Letzte, Jesus spricht davon, dass dieser Lifestyle dich nicht unzufrieden macht, sondern dass dieser Lebensstil dir einen Frieden schenkt im Herzen, der mit nichts zu vergleichen ist. Es gibt ein großes Vorbild in meinem Leben, eine ältere Frau, die leider nicht mehr lebt, hat hier in der Nähe gewohnt und diese Frau ist für mich bis heute ein absolutes Vorbild. Sie ist mit 90 Jahren oder Anfang 90 Jahren gestorben und sie hat wirklich in ihrem Leben unglaublich viel gelitten, hat ihren Mann früh verloren, war immer wieder gezeichnet von Krankheiten. Aber das war für sie so wichtig, mit Jesus am gleichen Joch zu ziehen und von ihm zu lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Und wisst ihr, in dem Ort, in dem sie lebte, kamen Männer und Frauen zu dieser Frau. Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, sind zu ihr gegangen, haben ihre Sünden bekannt, haben für sich beten lassen, weil sie beeindruckt waren von dieser einfachen Frau, die über sich selbst immer wieder sagte, ich habe keine besondere Schulausbildung, ich habe nie großartig Bücher gelesen. Und trotzdem strahlte ihr Herz und es war unglaublich inspirierend für andere Menschen. Und jeder von uns wird sich die Frage stellen müssen, wie möchte ich leben? Möchte ich immer wieder nur auf die Spitze des Eisbergs schauen oder möchte ich ein Innen bauen, das von Jesus geprägt ist, das von seinem Verhalten geprägt ist? Und Jesus sagt, dann wirst du Frieden finden in deinem Herzen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde in Bewegung sind und in Bewegung bleiben und sagen, wir möchten niemals aufhören zu lernen. Unseren Glauben auch mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit in Beziehung zu setzen und zu reifen und eine immer tiefer werdende Persönlichkeit zu sein. Jesus, segne uns dazu. Ich bete. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass du in unserer heutigen Zeit, wo Menschen so sehr mit dem Außen beschäftigt sind, in eine völlig andere Linie schaust. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir mehr auf unser Herz achten und dass wir unser Herz behüten, denn daraus quillt das Leben und wir wollen alle leben, die wir hier sitzen. Und wir wollen ein gutes Leben haben, denn es ist das Einzige, das wir haben. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, uns in guter Art und Weise mit unserem Innen auseinanderzusetzen, mit dir in die gleiche Richtung zu ziehen und nicht Erfolg zu lernen, sondern Sanftmut und Demut. Und dann zeig uns diesen unglaublichen Frieden, den du versprochen hast. In Jesu Namen. Amen. Jesus, ich glaube, jeder Einzelne wünscht sich hier auch, dass am Ende des Lebens Menschen über uns sagen, das Schaufenster sah bescheiden aus, aber der Inhalt, das Innen, war wirklich beeindruckend. Jesus, du hast uns einen Weg gezeigt, von dir zu lernen, mit dir in die gleiche Richtung zu ziehen. Und ich bitte dich, dass du uns niemals aufhören lässt, wirklich diese tiefen, reifen Persönlichkeiten zu sein, die ehrlich sind vor dir, und deren Herz immer wieder von dir auch angerührt werden darf. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden. Einen Frieden, der höher ist und größer ist als alle menschliche Vernunft. Und so segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.